Wir sind jetzt eine Series A Company und von der Traktion, also wir werden jetzt nicht die Umsätze verraten, aber wie gesagt, 550 Unternehmen, wir werden dieses Jahr uns verdreifachen. Kommt immer darauf an, wenn man fragt, wenn du deinen Steuerberater fragst, dann wird er uns wahrscheinlich kennen.
Permanent Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich habe heute einen alten Freund hier im Podcast, meinen ehemaligen Mitarbeiter von Finleap, Nikolai Skatschkow. Hallo Nikolai.
Hi Jochen, freut mich hier zu sein.
Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das VisaNet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car, oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
Wie geht's?
Gut, gut.
Genießt Long time no see, ja?
Ja, das letzte Mal physisch war vor der Pandemie.
Ja, genau. In Frankfurt warst du bei TurkSpay, oder?
Ganz genau, genau. Ja. Schon lange her.
Also wir beide haben mal bei einer Firma gearbeitet, die gibt es eigentlich nicht mehr, also vom Namen her. Mhm. Die hieß Finreach und ist heute Finleap Connect. Nach diversen Namensänderungen und Mergen mit Figo und Co. ist das heute Finleap Connect. Mhm. Genau. Ja, die Good Old Times. Haben wir gemeinsam den Kontowechselservice aufgebaut und verkauft. Mhm. Und Nikolai hat die ersten Banken an Land gezogen, ne?
Genau, zusammen.
DKB und so.
DKB, Hypovereinsbank und dann irgendwann ist das Flywheel hat dann losgelegt und dann kam immer mehr dazu.
Ja. Ja. Good Old Times. Fintech ganz am Anfang.
Ja, ist schon echt lange her. Man denkt gar nicht, dass es so lange ist, aber man sind irgendwie auch schon 6-7 Jahre. Das damals gab es noch nicht so viel Fintech in Deutschland.
Ja, 2014, ja, genau.
Ja. Krass.
Ja. So, und jetzt bin ich bei einer klassischen Bank gelandet und du hast ein eigenes Startup und darüber wollen wir uns eigentlich unterhalten. Mhm. Über Circular. Du versuchst, oder nicht versuchst, du machst Reisekostenmanagement neu und besser und cooler. Und ich weiß noch, ich saß mit dir und Roman, oder war es nur mit dir, ich weiß gar nicht, noch vor der Gründung, glaube ich, mal in Berlin, wo ihr überlegt hattet, das zu machen. Oder es war direkt nach der Gründung oder so, was ihr, wie ihr es machen wollt und habt mal so ein bisschen Ideen gepitcht bei einem Kaffee. Mhm. Insofern, das ist ja auch schon ewig her. Mhm. Erzähl doch mal, was ihr genau macht, wo ihr steht, etc.
Mhm, ja, also im Endeffekt, wir digitalisieren verschiedene Bereiche der Buchhaltung, angefangen mit dem Thema Reisekosten, Barauslagen. Wir haben vor 4 Jahren das Unternehmen gegründet und damals darauf den Fokus gelegt, weil wir sagten, wir möchten eine Nische richtig gut besetzen und von da raus expandieren. Und wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen, dass das einfach ein Bereich war der Buchhaltung oder in Unternehmen, der oftmals einfach stiefmütterlich behandelt wurde, wo einfach nicht das Budget oder auch nicht die rechtliche Grundlage gegeben war, um wirklich 100% digital zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen Mobile-First-Ansatz gefahren, ganz großen Wert auf intuitives Design und Automatisierung gelegt und damit ein Produkt gebaut, was sich am Anfang an kleine und mittelständische Unternehmen gerichtet hat. Und heute haben wir über 550 Unternehmen, die Software verwenden. Immer noch viele KMUs, aber auch Großunternehmen und auch DAX 30 Unternehmen, die sich für unsere Lösung entschieden haben. Das heißt, wir haben innerhalb von diesen 4 Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht, was die Reife vom Produkt angeht und wirklich auch die Ansprüche, dass wir im Endeffekt nicht mehr nur in Anführungsstrichen für KMUs, sondern wirklich für ein breites Spektrum von Unternehmen geeignet sind. Und aus dieser Idee heraus zeichnen wir gerade auch heute eine größere Vision, weil im Endeffekt wir ausgehend von dem Thema Tax-Compliance, Automatisierung von Workflows zwischen Mitarbeiter und dem Bereich der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung die Möglichkeit sehen, andere Themen zu konsolidieren, die einen Mehrwert für den Mitarbeiter bringen in Form von Zeitersparnis oder auch in Form von einfach monetären Mehrwert, also das ganze Thema Entgeltoptimierung und das alles aus einer Hand zu bieten. Und das ist, wo wir heute stehen als Software-as-a-Service-Produkt.
Okay, und wo seid ihr da? Ich meine, es gab ja vor euch Reisekostenabrechnungssysteme und wird es dann gibt's ja parallel heute auch schon. Mhm. Wo differenziert ihr euch da von beispielsweise Concur? Mhm. Kennen vielleicht viele, die im Großkonzern sind, Tochter von SAP. Also wo seid ihr da anders? Was macht ihr cooler, innovative als die Etablierten?
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man den Markt schneidet. Es gibt also, wenn es darum geht, sagen wir, eine schlüsselfertige Lösung, die eben nicht nur einen Fokus hat auf das Digitalisieren von Belegen, sondern auf die automatisierte Prüfung von verschiedenen Compliance-Fällen hinsichtlich Abrechnung für die Gehaltsabrechnung, dann sind das Dinge, die wir vollautomatisch bei uns für deutsche Unternehmen abbilden. Das bedeutet, im Gegensatz zu anderen Marktbegleitern, kann man einfach die Software anfangen zu nutzen, und wenn der Betriebsprüfer kommt, muss man sich keine Sorgen machen, wenn man eben Belege vernichtet hat und wenn man irgendwelche Sachverhalte hat, die andere Lösungen nicht bedienen. Wenn man jetzt in die Richtung von Mittelstand und Großunternehmen schaut, und das ist eher da, wo jetzt Marktbegleiter wie den von dir angesprochenen agieren, dann sind die Faktoren, die Differenzierung oder die Alleinstellung, würde ich sagen, einerseits wie modular unsere Software gebaut ist, dass wir in der Lage sind, also nicht nur beim Thema Integration in bestehende IT-Landschaften, sondern teilweise auch in bestehende Anwendungen sehr, sehr stark uns einzubetten und damit im Endeffekt bei einem Konzern, der vielleicht schon für die Reisebuchung eine Lösung verwendet, nicht als weitere Applikation aufzutauchen, sondern wirklich sehr integriert in die bestehenden Systeme. Und das andere Thema, und das ist etwas, wo man sagt, einfach typisch Software as a Service, ist das Thema Time to Market, Total Cost of Ownership, wo im Endeffekt wir eine Lösung haben, die man nicht in sehr langwierigen Projekten konfigurieren muss, sondern dass es schlüsselfertig funktioniert, auch für Unternehmen, die international tätig sind, das heißt nicht nur für Deutschland. Und das ist ein Thema, das wir vor allem jetzt auch mit Blick in die Zukunft als, sagen wir, immer wichtiger sehen, weil im Endeffekt es immer noch ein Prozess ist, der essentiell und digitalisiert werden muss, weil das ein Teil vom Jahresabschluss ist und für den CFO wichtig. Aber immer mehr Unternehmen hinterfragen, ob man eben dann so ein Raumschiff braucht, was vielleicht auch irgendwie einfach sehr aufwendig ist in der Implementierung, oder ob man sich für ein schlüsselfertiges Produkt entscheidet.
Und jetzt ist ja so, wenn ich Reisekostenabrechnung mache, dann habe ich ja verschiedene Touchpoints. Ich habe meine private Kreditkarte, weil ich nicht gut bin für eine Corporate-Kreditkarte. Ich habe eine Corporate-Kreditkarte. Ich habe Flugbuchungen im Reisebüro. Seid ihr da überall in die jeweiligen Systeme integriert? Und spielt ihr das dann ausschließlich für die Travel-Thematik? Oder geht ihr dann auch weiter und sagt, naja, am Ende des Tages ist es ja auch schon ein Procurement-Spiel, ob ich jetzt mein Hotel buche und meinen Flug und mein Taxi, oder ob ich jetzt mein AWS oder mein Software-as-a-Service-Produkt kaufe und buche, ist ja am Ende des Tages relativ nah. Wo zieht ihr denn da die Linie?
Mhm. Also bis jetzt haben wir die Linie gezogen, wirklich bei dem, also es gibt eigentlich, wenn man sich die Buchhaltung ganz einfach anschaut, irgendwie das ganze Thema Debitorenbuchhaltung, das Thema Eingangsrechnung, es gibt das ganze Thema Kreditorenbuchhaltung, Accounts Payable, und das Thema Expenses ist immer so ein, wie soll ich sagen, eigentlich ein Spezialgebiet, weil im Endeffekt hast du da immer der Mitarbeiter, der in irgendeiner Form involviert ist, wo das eben bar verauslagt wird und wo du zusätzlich dann auch noch diese Themen rund um die Gehaltsabrechnung hast. Und wir haben uns bis jetzt immer auf diesen Bereich um den Mitarbeiter als Kreditor konzentriert, um da einfach diese Produktreife zu realisieren. Und wenn es darum geht, auch dann was du angesprochen hast hinsichtlich der Vernetzung, das war für uns auch von Tag 1 wichtig zu wissen, Kunden möchten eigentlich End-to-End-Prozesse. Und das ist ja das, was Concur zum Beispiel anbietet, Travel und Expense. Und deswegen haben wir bei der Produktstrategie und auch bei der Go-to-Market-Strategie drauf gesetzt, dass unser Produkt verzahnt ist mit führenden Reisebuchungsplattformen. Das bedeutet, im Endeffekt gibt es da ein paar, wie zum Beispiel TravelPerk, Comtravo, BCD Travel, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn ein Kunde eine dieser Lösungen verwendet, und in dieser Lösung eine Reise bucht, dann wird bei uns automatisch die Abrechnung inklusive der Berechnung der ganzen Verpflegungsmehraufwände generiert und der Nutzer muss fast nichts mehr manuell eingeben. Eigentlich muss er nur noch die Reisenebenkosten wie Taxibelege oder Bewirtung erfassen. Und das ist auf dem Bereich, im Bereich der Reisebuchung. Beim ganzen Bereich des Zahlungsverkehrs ist es so, dass wir heute im Endeffekt Schnittstellen haben, über die wir Daten uns importieren können. Das heißt, es gibt dann so Systeme wie R+ einzelne Banken, mit denen wir Pilotierungen geführt haben und auch mit Fintechs, mit denen wir über Kooperation sprechen, im Endeffekt, um diese ganzen Zahlungsflüsse bei uns in die Software zu bringen.
Wenn es darum geht. Das heißt, damit aus den Zahlungsflüssen tu dir die Buchungsdaten rausnehmen und du das vorausfüllen.
Ja, ganz genau. Weil im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwie der Mehrwert darin besteht darin, dass einerseits ist es dieser Aha-Moment, dass die Transaktionsdaten in Echtzeit bei uns in der Anwendung landen und hinten raus bei der ganzen beim Backoffice und beim ganzen Thema Kreditkartenabrechnung, man nicht dann irgendwie eine Stunde am Monatsende da sitzt und überlegen muss, was man eigentlich wo ausgegeben hat. Und das ist das, was wir jetzt gerade zusammenführen. Und der Punkt, den du angesprochen hast, in Richtung jetzt AWS, Subscription Management, das ist etwas, das wir eigentlich bis heute erstmal ausgeklammert haben, weil wir gesagt haben, vor allem, wenn es in Richtung von, sagen wir mal, Großkunden geht, sind da die Bedürfnisse auf der Expense-Seite so diffizil und einfach so anders. Im Endeffekt, auch wenn man global eigentlich eine globale Ambition hat vom Produkt, von der Produktkategorie, dass wir da jetzt gerade genug zu tun haben, in Anführungsstrichen. Ja.
Aber lass mal ein konkretes Beispiel machen. Ich mache jetzt, Corona ist, ignorieren wir mal, ich mache jetzt mal eine Geschäftsreise, dann nutze ich MyTaxi, ich nutze vielleicht ein Uber für eine Hotelbuchung oder Booking.com für eine Hotelbuchung, ich habe eine Barauslage und ich habe eine Kreditkartentransaktion. So, und ihr zieht quasi alle die Informationen dann aus den verschiedenen Systemen. Also ihr habt eine Anbindung an Uber, ihr habt eine Anbindung an MyTaxi, ihr habt eine Anbindung vielleicht sogar an Tier, wenn ich da mit dem Roller hin und her gefahren bin und ihr zieht diese ganzen Rechnungen dann zentral in quasi eine Reisetätigkeit, damit ich möglichst nichts mehr ausfüllen muss.
Genau, im Endeffekt, du buchst eine Reise, sagen wir mal, du fliegst von Bonn nach London für die Money 2022. Das heißt, automatisch wird die Abrechnung erstellt. Wir wissen, mit welchem Flugzeug du geflogen bist, wie viel die Hotelübernachtung gekostet hat. Wenn du dann das Uber buchst in London, haben wir aktuell nicht eine Uber-Schnittstelle, sondern du leitest einfach die Rechnung weiter automatisiert und die wird bei uns dir zugeordnet und ausgelesen. Du hast dann irgendwie eine Barauslage, weil du abends irgendwie noch, sagen wir mal, ein Pein getrunken hast. Das ist die du noch digitalisierst und eine Texterkennung, die das ausliest. Und danach schickst du das alles weiter und die Buchhaltung kümmert sich darum. Und wenn du jetzt irgendwie Karten verwendest von, sagen wir mal, von einem Institut, mit dem wir nicht kooperieren, dann gibt es aktuell da keinen One-Fits-It-All-Weg zu sagen, dass man über HBCI oder andere Schnittstellen arbeitet, weil die Herausforderung darin besteht, dass oftmals die Transaktionsdaten, die man gerne hätte, also MCC und andere Aspekte, im Endeffekt zwischen dem Processor und den Banken oftmals nicht weitergegeben werden. Das heißt, dass man da einfach nicht irgendwie auf diese gleiche Datengrundlage setzen kann. Und deswegen ist dieses Thema auch Kooperation mit einzelnen Playern für uns interessant, die eben, sagen wir mal, einen Fokus in dem Segment haben.
Okay. Und wenn ich jetzt mal sage, ich bekomme die Daten über eine Kartentransaktion, also eine Hotelübernachtungsbezahlung. Mhm. Jetzt ist ja in der Hotelübernachtungsbezahlung verschiedene Buchungsposten drin. Also ich habe das Zimmer, hat einen anderen Mehrwertsteuersatz als die Verpflegung. Es wird noch getrennt vom Frühstück. Und wenn ich dann mal ein Bier noch irgendwie aus der Minibar nehme, auch wieder andere Punkte, die dann vielleicht gar nicht in die Reisekostenabrechnung reingehen können. Wenn ihr aber aus der Kreditkarte nur die Gesamtsumme zieht, muss ich dann all das eingeben und dann wird dann entsprechend das dann berechnet oder wie bekommt ihr das hin, dass dann runtergebrochen ist auf die richtigen Mehrwertsteuern und die richtigen Buchungsposten?
Das kommt immer auf den Fall an. Also wenn es zum Beispiel, wenn es diese Kooperationen sind, wo du im Endeffekt von einer dieser Reisebuchungsplattformen zusammenarbeitest, dann können wir auch die Positionsdaten bekommen, dass das wirklich aufgegliedert ist. Dass im Endeffekt kein Mehraufwand entsteht. wenn du jetzt irgendwie selber gezahlt hast und hast am Checkout eine Rechnung erhalten, dann ist das technologisch eine relativ komplexe Aufgabe, dass die Texterkennung erkennt, was war jetzt irgendwie das die Übernachtung und was war im Endeffekt die Minibar. Und das ist das, wo, sagen wir, das geht schon wirklich in Richtung von R&D zu schauen, wie kriegt man diese Dinge, diese Positionsdaten erkannt. Stand heute ist es so, dass, und das ist das, was vielleicht viele überrascht, dass diese Dinge über gute User Experience eleganter gelöst sind, wie über dieses Thema Automatisierung. Ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel vor knapp 2,5 Jahren, glaube ich, wurde Omio, ein großes Startup, Travel-Startup aus Berlin, wurde Kunde von uns. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht mal eine Texterkennung in der Software. Und trotzdem hat sich Omio damals entschieden für uns und gegen andere Player mit einer sehr ausgereiften Texterkennung, weil sogar der damalige Head of Finance gesagt hat, wir haben das Thema über die User Experience so gut gelöst, dass man im Endeffekt diese 2 Sekunden mehr nicht wehtun. Das sind so kleine Aspekte, die man oftmals, wenn man das eher so, sagen wir mal, versucht ganzheitlich zu automatisieren, irgendwie, sagen wir mal, sagt, eigentlich möchte ich, dass das der Roboter macht, aber das Problem ist, oder das ist das Thema auch, wenn man papierlos arbeiten will, ein Vier-Augen-Prinzip ist trotzdem immer noch das, was eigentlich immer geraten wird, ist, dass der Mensch, auch wenn er nur hinblickt, immer noch schneller ist als die Maschine, die versucht, es auszulesen, und wenn die nicht akkurat ist, dann hat man im Fall von der Betriebsprüfung auch Issues, die deutlich größer sind als dieser Blick auf den Beleg.
Okay, verstanden. Ja. Und jetzt gibt's da, also nochmal das Thema Karte, weil da natürlich auch sehr viel im Travel-Bereich auf Karte läuft. Jetzt gibt es ja traditionell in Firmen immer ein Riesenproblem, Corporate Cards den Mitarbeitern zu geben, die dann damit reisen. Und häufig bei Hotels ist dann, dass letztendlich das vorausgelegt wird, dass ich quasi dann beim Checkout nur noch das Bier aus der Minibar bezahlen muss und das Hotel nicht mehr. Habt ihr da Lösungen, weil das ja am Ende des Tages auch ein großes Problem ist, für Unternehmen dann halt die Mitarbeiter mit den entsprechenden Karten auszustatten und dafür zu sorgen, dass die Karte auch nur für die Dienstreise genutzt wird, nicht für die Urlaubsreise. Mhm.
Tatsächlich ist das so, dass vor allem in einem Großkundensegment ein Name immer wieder fällt, und das ist R+. Mhm. Und ich glaube, das, was oftmals im Markt irgendwie übersehen wird, also sowohl vielleicht im Banking, aber vor allem im Startup-Umfeld, ist, dass diese Payment-Innovationen eigentlich schon 10 Jahre alt sind, dass im Endeffekt mit R+ oder auch anderen Anbietern das seit langem Usus ist, in professionell organisierten, also nicht professionell, sondern in großen Organisationen und damit auch in Organisationen mit mehr Prozessen, dass man über Centrally Built Accounts, also so Reisekostenstellenkarten, eigentlich Abhilfe geschaffen hat, sodass der Mitarbeiter im Endeffekt oftmals nicht mehr selber die Zeche zahlen muss, sondern dass das Unternehmen an der Stelle über eine zentrale Reisestellenkarte die Möglichkeit hat, das Thema Flughotel, Mietwagen zu bedienen. Und das ist ein Thema, das sehen wir bei unseren Kunden. Das heißt, dass fürs Thema Reisebuchung oftmals eben, also diese ganze Travel Spend über Karten gelöst werden. Und im Endeffekt ist oftmals sich dann in Anführungsstrichen um kleine Beträge dreht, wo dieser Pain nicht so eklatant ist wie vielleicht einem Startup, wo selber viele in der Verantwortung sind oder einfach selber mit der Karte das vorausstrecken. Und das wird nochmal zusätzlich bestärkt durch eben Reisebuchungsplattformen wie zum Beispiel Comtravo oder TravelPerk, die die Möglichkeit geben, einer zentralen Reise, einer zentralen Rechnungsstellung. Das heißt, dass TravelPerk eigentlich als Intermediär die Leistung an den Kunden weiterfakturiert und eine zentrale Rechnung bildet und damit eigentlich man auch wegkommt von dieser Notwendigkeit, sagen wir mit einem Kartenprodukt eigentlich quasi zu bezahlen, hin zu einer SEPA, die aus Sicht des Reisedienstleisters günstiger ist als die klassischen Corporate Interchange Fees oder Commercial Interchange Fees und aus Sicht des Unternehmens den gleichen Mehrwert bietet. Und das ist so ein bisschen die Innovation, die wir auch teilweise im Travel-Bereich sehen, zu sagen, dass man einfach mehr Wertschöpfung quasi mitnimmt, um sich damit auch die Marge zu verbessern.
Jetzt bist du ein Startup. Mal die Frage, hast du in deinem Startup bei deiner Bank eine Kreditkarte bekommen? Hast du eine R+ Kreditkarte bekommen?
Wir haben selber eine Sparkassenkreditkarte und damals
echt?
Hat es ja, okay. Ja, damals hat es gut funktioniert. Also R+, also tatsächlich, also ich weiß, dass befreundete Startups, die ein bisschen größer sind, mit 50, mit 100 Mitarbeitern auch den Weg über die R+ damals gegangen sind. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene andere Lösungen heute am Markt. Ich meine, die deutschen Fintechs, die Franzosen, die Dänen, da gibt es ja einige, die sich tummeln. Und kann jeder für sich selber den richtigen Weg suchen. Also das ist aber vielleicht auch mal interessant, dass vielleicht auch zu dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wir haben auch neulich eine Analyse durchgeführt, wer sind eigentlich unsere Kunden, nicht nur von der Größe und von den Namen, sondern von der Industrie, und dass wir inzwischen 2/3 unserer Kunden aus der Old Economy in Anführungsstrichen eigentlich beziehen, oder nicht beziehen, sondern 2/3 okay. sind Old Economy. Ja. Und das ist aber trotzdem interessant, weil im Endeffekt man da auch wieder einen Weg gehen könnte, ihnen solche Innovationen auch anzubieten.
Ja. Okay, weil ich frage nämlich, weil in meinem letzten Startup war nämlich genau das Thema. Wir wollten R+-Karten, nachdem wir die neue Gesellschaft Management Buyout gegründet hatten. Und das war dann ein ganz frisches Startup, eine ganz frische Gesellschaft, ist natürlich sofort von R+ abgelehnt worden. Mhm. Und weil wir hatten nämlich etablierte Strukturen, etablierte Reisekosten und etablierte Reiseprozesse und Buchungsprozesse in der alten Gesellschaft mit R+. Und in der neuen Gesellschaft waren wir dann erstmal blank. Und dann musste wieder jeder Mitarbeiter mit seinen eigenen Kreditkarten bezahlen, was natürlich ein großer Schmerzprozess war. Mhm. Ja. Aber okay, wenn ein Großteil der Kunden aus den etablierten Unternehmen kommt, dann haben die natürlich das Problem nicht, weil die natürlich etablierte Beziehungen haben und auch etablierte Karten. Okay.
Ja, also ich glaube, was trotzdem ein Problem ist oder halt wo Convenience geschaffen werden kann und einfach noch mehr Zeitersparnis ist, dass wenn die etablierten Institute da eben, sagen wir mal, einen Schritt auch in diese Richtung gehen, zu sagen, dass man entweder über die Prozessoren Schnittstellen schafft für Anbieter wie uns, dass man sagt, dass man auch sein Produkt ein Stück weit kompetitiver gestalten kann, zu sagen, Make or Partner, oder dass im Endeffekt man mit uns einen Player hat, der das eigene Kartenprodukt ergänzen könnte, im Sinne von, gemeinsam hat man eine Proposition, wo die Linie von der Bank gewährt wird, aber hinten raus das ganze Thema, sagen wir mal, Kundenerlebnis und Prozesserleichterung einfach nochmal auf ein neues Niveau gehoben werden kann.
Okay. Jetzt löst ihr ja ein Problem, ein operatives Problem im Unternehmen. Ab wie vielen Mitarbeitern macht es eigentlich Sinn, dass man so einen Service nutzt? Ich weiß, wir hatten ganz am Anfang einmal Diskussion, dass ich es mal ausprobieren sollte bei TraxPay, wo ich sagte, das sind nur 2 Leute und die reisen, und da gibt es die EDA-Kosten, das ist die Sekretärin, die macht die Reisekosten. Mhm. So ab welcher Größe ist das sinnvoll? Habt ihr da groben Maßstab, der sagt, so ab 20, ab 50 Reisenden lohnt sich das?
Ja, also wenn man bei uns die Webseite besucht, dann sieht man, dass wir eigentlich quasi ab 10 Lizenzen die Software anbieten. Das heißt, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob das schon, ob man dafür groß genug ist. Das heißt, bei einer Unternehmensberatung macht es wahrscheinlich Sinn, dass man bei 10 Mitarbeitern anfängt, bei einem produzierenden Gewerbe vielleicht, wenn man 50 Mitarbeiter hat, weil dann vielleicht irgendwie 5 bis 10 inklusive Geschäftsführung und Außendienst so eine Software verwenden. Was aber spannend ist, und das ist auch das, was ich kurz angesprochen habe, mit diesem neuen Pfad, den wir beschreiten, mit dem Thema Benefits haben wir die Software, ist die Software eigentlich mit Mitarbeiter 1, bietet sie diesen Mehrwert, weil man im Endeffekt verschiedene, sagen wir, Use Cases zusammenbringt, das Thema Bauauslage, das Thema Reisekosten, aber auch das Thema Entgelt oder Zuschuss zum Mittagessen, perspektivisch auch Themen wie Mobilität oder Fitnessstudios, im Endeffekt man verschiedene Dinge zusammenbringt, die steuerlich begutachtet werden müssen und wo wir im Endeffekt dann die Anwendung sind, die das ermöglichen. Und dann ist es im Endeffekt ab 10 Mitarbeitern spannend.
Okay, verstanden. Und jetzt reden wir über alles eigentlich über Dinge, die wir ja seit über einem Jahr, fast anderthalb Jahren, nicht mehr gemacht haben, nämlich zu reisen. Wie seid ihr denn mit eurem Geschäftsmodell von Corona betroffen gewesen? Ist dann das wie bei vielen anderen total eingebrochen, oder was ist da passiert?
Also es ist eingebrochen, wie man sich vorstellen kann. Also ich meine, ich bin niemand, der irgendwie Sachen schön redet oder versucht zu verheimlichen. Und das war für uns erstmal natürlich irgendwie so ein Schreckmoment, weil wir gedacht haben, also man hat andere Pläne für 2020. Aber das Spannende war auch für uns zu sehen, dass wir eben von der Nutzung nicht auf Null gefallen sind, sondern dass es immer noch wirklich substanziell die Software verwendet wurde, eben für eben andere Dinge wie für Reisekosten. Das heißt, für jegliche Besorgungen, fürs Homeoffice, fürs Büro und dann eben auch für das Thema Mittagessen. Und wir haben letztes Jahr immer noch haben wir mehr als 200 Unternehmen dazu gewonnen. Und was spannend war, eben auch letztes Jahr zu sehen, dass wir Konzerne als Kunden gewonnen haben und allen voran die Kooperation mit der Dativ, die sich entschieden hatten, ihr eigenes Produkt einzustellen und mit uns eine enge Partnerschaft auf den Weg zu bringen für die kommenden Jahre, wo wir im Endeffekt als der Player für das Thema Expense Management aktiv empfohlen werden.
Okay, und also wenn du sagst Dativ, dann habt ihr natürlich dann auch die Dativ-Schnittstellen in die ganzen Steuerberatungssysteme etc.
Ganz genau, also im Endeffekt haben wir da zahlreiche Schnittstellen, die auch andere Fintechs bedienen, aber auch noch einige mehr, die eben auch für Großunternehmen und Mittelstand sehr, sehr, sehr relevant sind und auch für viele Kanzleien. Das heißt, ja, man kann schon sagen, dass wir inzwischen eine Handvoll APIs oder Schnittstellen bedienen. Ja.
Okay. Jetzt hast du, nochmal zurückzukommen auf Corona und den Corona-Dip. Insofern scheint es ja, wenn ihr neue Kunden gewonnen habt, scheint es ja euch gar nicht so schlecht getroffen zu haben. Mhm. Und am Ende des Tages, ob jetzt mehr oder weniger gereist wird, interessiert euch ja nicht, weil ihr habt ja Software as a Service. Das heißt, ihr habt eure monatliche Gebühr. Und insofern ist dann die Nutzung vielleicht bei Corona zurückgegangen. Aber eure Umsätze müssten ja stabil geblieben sein oder weiterhin gewachsen sein, oder?
Ja, genau. Also vom Pricing her, wir haben sowohl die Möglichkeit einer Flat-Fee und dann eben noch so einem aktivitätsbasierten Pricing, wie man das von Slack oder anderen SaaS-Produkten kennt. Und da haben wir gesehen, dass es natürlich nicht mehr diesen ganzen Expansionen gab, die wir vorher kannten oder erlebt haben. Aber da sind wir, sagen wir, darüber hinweggekommen und sehen jetzt auch, langsam nicht nur, dass mehr Leute in die Parks gehen, sondern auch mehr Leute unsere App nutzen.
Ja, okay, verstanden. Wie seid ihr finanziert oder wo seid ihr überhaupt in der Journey als Startup? Seid ihr eine Series A Company, Series B Company? Wer sind eure Investoren? Was Marktkapitalisierung ist? Ist es bekannt oder weil ihr seid jetzt in dem Berliner FinTech-System jetzt Ökosystem noch nicht so herausgestochen als ein bekanntes Startup. Also fliegt immer noch so ein bisschen unterm Radar aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, also wir sind jetzt eine Series A Company. Von der Traktion, also wir werden jetzt nicht die Umsätze verraten, aber wie gesagt, 550 Unternehmen, wir werden dieses Jahr uns verdreifachen. Nächstes Jahr gehen wir auch wieder davon aus, dass es eine Verdreifachung möglich ist und sind ein bisschen unterm Radar geflogen, weil wir, ja, wie gesagt, mehr Fokus gelegt haben auf die Generierung über Inbound-Maßnahmen, über Partnerschaften und eben auch in einem Teich gefischt haben, in dem vielleicht nicht alle fischen, eben nicht Startups, sondern eben die Mittelständler und Betriebe, die, sagen wir mal, die deutsche Wirtschaft ausmachen und die oftmals übersehen werden. Und es kommt immer darauf an, wenn man fragt, wenn du deinen Steuerberater fragst, dann wird er uns wahrscheinlich kennen.
Okay, werde ich nächstes Mal machen. Gecheckt. Ja, und wer sind die Investoren bei euch?
Also bei uns sind zahlreiche Business Angels beteiligt, unter anderem Nikolaus von Theissen, der Payon groß gemacht hat, die Gründer von Interhyp, Robert Hasesteiner und Markus Wohlsdorf. Dann sind bei uns auch beteiligt, unter anderem Norbert Gebhardt, der früher bei Mastercard eine führende Rolle eingenommen hatte. Und wer auch dazu gekommen sind, mein Inkubator von der Commerzbank, Capnamic Ventures aus Köln als erfahrener B2B Enterprise SaaS Investor und Anfang des Jahres Venfest, ist ein Family Office beziehungsweise ein Early Stage VC aus München. Und ja, so bahnen wir uns den Weg durch die Investorenlandschaft und planen dieses Jahr eine weitere große Finanzierung.
Okay, ja, spannend. Aber sag mal, das ist ja mit den ganzen Anbindungen ein offensichtlich sehr lokales deutsches Thema. Wie ist denn da eine Internationalisierung und Skalierung des Modells außerhalb von Deutschland möglich? Ist es dann jedes Mal für jedes Land eine neue DATEV-Integration für die DATEV des jeweiligen Landes? Oder habt ihr da zumindest Skalierungsmöglichkeiten, wenn ihr ohnehin in den großen Buchungsportalen schon drin seid, dass zumindest das einfacher ist bei der Internationalisierung?
Ja, es kommt immer darauf an, wo man sich am Ende verortet, wenn man sich ein Unternehmen anschaut wie Personio und die Erfolgsgeschichte, die gezeichnet wird, dann sieht man, glaube ich, auch, dass man auf einem sehr erfolgreichen Weg sich machen kann, indem man, sagen wir mal, erstmal aus Deutschland heraus oder in Deutschland erstmal eine große Basis schafft. Und das ist auch das, was wir eigentlich aktuell beschreiten. Ich glaube, das Spannende ist, zu sehen und zu zeigen, was wir auch unter Beweis stellen aktuell schon, dass wir in der Lage sind, unser Produkt bei großen Organisationen in Deutschland zu deployen und ins Ausland zu wachsen. Also die Kunden, die wir da, mit denen wir gerade live gegangen sind, sind Unternehmen, die global agieren und wo wir im Dezember letzten Jahres in 3 Länder den Rollout gemacht haben, so ein bisschen unterm Radar, aber voll lokalisiert an das Compliance, an die Compliance-Anforderungen in den Ländern und wo wir aktuell den Blueprint entwickeln, damit wir im Endeffekt schnell weitere Länder live nehmen können. Und das ist etwas, wo Roman, mein Mitgründer, der früher bei P11 war, eben die Erfahrung mitbringt, eine Architektur, ein Produkt zu bauen, wo man im Endeffekt dann ja eben sehr schnell weitere Länder live nehmen kann. Und das ist auch das, sagen wir mal, wo wir für uns den spannenden Pfad sehen, wenn man einfach sich mal anguckt, die Verteilung von Mitarbeitern auf die verschiedenen Unternehmensgrößen in Deutschland, dann gibt es natürlich ganz viel bei den S und bei den Ms oder bei den KMU, bei den Ks und UMs. Dann gibt es aber sehr viel Mittelstand, wo ich eben von diesen klassischen großen Organisationen, die man, also klassisch familiengeführte oder große Mittelständler mit hohen Anforderungen, wo im Endeffekt man das Potenzial hat, ins Ausland zu wachsen. Das heißt, das eine Unternehmen, mit dem wir jetzt live gegangen sind, das hat eine 6-stellige Mitarbeiterzahl und mit denen alleine, wenn wir den Rollout machen in Europa, reicht es, um wahrscheinlich so einige Fintechs in den Schatten zu stellen und man muss dann nicht über Performance-Marketing erstmal die ganzen UGs oder Personengesellschaften akquirieren. Und deswegen ist halt die Frage, die man sich stellen muss, ist für uns das, sagen wir mal, das Endergebnis, dass wir vielleicht in Deutschland eben so einen großen Sockel gebaut haben und dass man dann vielleicht satellitenmäßig Länder für sich identifiziert, wo man das den Go-to-Market-Plan wiederholen kann. Und oder zu sagen, dass man dann mit großen internationalen Unternehmen mit anderen Anforderungsprofilen wie eben einem klassischen KMU den Weg aus Europa hinaus auch machen kann.
Das heißt, ihr seid nicht nur eine Company, die in Deutschland deutsche Corporates mit Reisekosten, Abrechnungen unterstützt, sondern ihr seid heute schon über Multinational-Kunden ohnehin schon im Ausland. Ja. Also ihr bedient dann die Mitarbeiter in ausländischen Tochtergesellschaften.
Genau. Und dadurch haben wir und das Spannende ist, dann haben wir das Produkt nicht nur, sagen wir mal, mit irgendwelchen Theoretikern von irgendwelchen Kanzleien zusammen entwickelt, sondern mit dem Kunden zusammen.
Mit dem Kunden.
Und wissen ganz genau, was er braucht. Und ich meine, wenn dann irgendwie ein Fortune 500 Unternehmen dich in Italien nutzt, dann hast du schon mal einen ganz guten Entry Point, um zu sagen, jetzt gehe ich halt auf italienische Mid-Market.
Okay, ja. Okay. Also wachsen mit dem Kunden ins Ausland. In welchen Ländern seid ihr da schon aktiv?
In Europa sind wir in 5 Ländern.
Okay. Ja. Klasse. Erstmal, mir fällt übrigens ein, du bist vermutlich einer der ersten unserer Gäste, die ein ordentliches Mikrofon haben. Letztes Mal war es Florian Heinemann von Project A, der natürlich Dauerpodcaster ist. Aber warum habt ihr so ein gutes Mikro vor Ort?
Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, sagt Roman, er ist der Mann für alles, was für die Technik und für alles, was blinkt. Das ist wahrscheinlich einfach der Anspruch des Ingenieurs, dass alles ordentlich ablaufen muss.
Beeindruckend. Wenn es in so Details schon ist, dann möchte ich nicht wissen, wie detailliert dann das tatsächliche Engineering ist im Hintergrund beim ordentlichen System. Mhm. Ja, sehr beeindruckend. Ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest? So ein bisschen vielleicht interessante Erfahrungen in der Suche von großen Corporates, Überzeugung von großen Corporates für so ein noch relativ unbekanntes Startup etc.
Mhm. Was mich interessieren würde, ist, also ich, soweit wie du darüber berichten kannst und möchtest, ist die, welche, also mit diesem All-Stars-Team, was da zumindest, wenn man es über LinkedIn und die Pressemitteilung verfolgt, was da in der Umsetzung ist und inwieweit im Endeffekt auch die Deutsche Bank an Themen arbeitet, die dem ähneln, was man heute in der Fintech-Landschaft mit Blick auf SMBs, Mid-Market, Commercial im Bereich Payment, Lending und so sieht, ist da, kann man, also ohne jetzt irgendwie eine Antwort rausprovozieren zu wollen, aber sind da viele Dinge, auf die man sich einstellen kann und bei denen auch dann Anbieter wie wir oder andere Software-to-Service-Anbieter wie Candice oder Safdesk auch, sagen wir mal, Teil von der neuen Plattform werden könnten oder was ist da bei euch?
Also ich kann natürlich jetzt nicht im Detail über die ganze Strategie sprechen, aber ich schaue dir mal First an, was ja letztendlich wie Penta ist. Ja. Da gibt's ja auch schon etliche Services dran, die eben nicht nur Banking sind. Also von daher, da sieht man schon, in welche Richtung es gehen kann, ja.
Mhm. Ja.
Und das spiele ich eigentlich nochmal zurück an dich als weitere Frage, weil letztendlich, wenn ich mir die Pentas und Co. anschaue, macht es doch eigentlich Sinn, dass ihr in andere Fintech-Services integriert seid als Co-Offering. Also, dass ich bei Penta neben dem Banking euch als Reisekostenabrechnung habe. Oder wenn ich Moss und Co. anschaue, die eigenständige Procurement-Karten rausgeben, dann macht es auch Sinn, dass ich da als Feature von euch mit drauf bin. Habt ihr so eine B2B-Strategie, dass ihr über andere Partnerschaften das macht? Oder sprecht ihr die Corporates direkt individuell an?
Wir machen im Endeffekt drei, sagen wir mal, Bereiche vom Go-to-Market. Der erste ist das klassische Content- und Performance-Marketing. Der zweite Bereich ist für uns das Thema Outbound-Vertrieb, der jetzt gerade im Aufbau sich befindet. Und der dritte Bereich ist für uns das Thema Partnerschaften, wo wir eben, sagen wir mal, mit der Date, glaube ich, in Deutschland den für uns idealen größten Partner gewinnen konnten. Aber wir sind auch Partner von Unternehmen wie Personio, die uns aktiv dann auch an die Kunden empfehlen, wenn es darum geht, einen Prozess zu haben, der nahtlos in die HR-Software sich einfügt, oder auch andere Softwareanbieter im Travel-Bereich, im Banking- oder Financial-Service-Bereich sind wir da quasi gerade im Ausloten, was der richtige Weg für uns ist. Wir hatten da vor Jahren auch, sagen wir, haben wir da Tests durchgeführt und deswegen kam auch das, was ich angesprochen hatte, mit dieser Idee, Karte mit unserer Anwendung zu verknüpfen. Wir haben bis jetzt dann noch nicht irgendwie einen Partner für uns auserkoren, weil es natürlich auch dann die Frage ist, was das für einen Einfluss hat auf den Rest des Markts oder auf die Stellung gegenüber anderen Playern im Ökosystem. Und deswegen finde ich es aber auch so spannend, wenn man es schaffen würde, diesen Weg von unserer Lösung hin zur Reichweite von etablierten großen Instituten.
Also, wenn ich mir Contest anschaue, die ja ohnehin auch schon viel stärker in diese Steuerberatungsthematik als Software reingehen, da macht es ja auch Sinn, da irgendwie eine Kooperation zu suchen und das dann gemeinsam mit anzubieten.
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, also das ist die Erfahrung, die wir jetzt auch gemacht haben und etwas, das vielleicht ja verschiedene Unternehmen oder Gründer dann verschieden rigoros reflektieren, ist die Frage, wie stark die ICPs, die Ideal Customer Profiles, die Kundensegmente zueinander passen, weil am Ende man aufpassen muss, dass man sich vielleicht natürlich eine Partnerschaft groß rechnet und hofft, wegen der schieren Anzahl der Kunden, aber dann ist die Frage, zum Beispiel Contest, ist eben der Kunde der Contest ist der Freelancer, bei uns vom Pricing fängt es bei 100 Euro für 10 Nutzer an, das heißt, da ist einfach ein Mismatch, aber den man wahrscheinlich auch bewältigen kann, wenn man halt speziellere Pakete vielleicht schnürt, zu sagen, die First Bank Kunden kriegen unsere Anwendung mit 3 Lizenzen, weil im Durchschnitt das einfach auch ausreicht und dann ist da drin auch enthalten das Thema Benefits. Das sind alles so Aspekte, die man immer auswerten oder bewerten müsste. Aber an sich sind wir auf jeden Fall immer offen für Partnerschaften. Wir haben auch deswegen, bevor wir überhaupt einen Head of Sales oder einen Head of Marketing geheiert haben, eine Head of Partnerships eingestellt, die viel Erfahrung hat in diesem Business Development, genau im Bereich auch mit Steuerberatung und der Dativ. Und das sind so Aspekte, die wir sehr früh schon mitgedacht haben, auch geprägt durch die Zeit bei Finleap, wo dieses Thema Partnerschaften, Speedboot und Tanker schon früh proklamiert wurde. Vielleicht hätte ich da nicht so genau hinhören sollen, dann gibt es vielleicht andere Strategien, die wir verfolgen, aber so geht's auch.
Okay. Letzte Frage, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind aktuell 35 Mitarbeiter.
Und wo sitzt ihr in Berlin?
Wir sitzen in Berlin in Prenzlauer Berg und haben noch ein zweites Büro in Potsdam. Und jetzt aktuell sitzt jeder bei sich zu Hause, ein paar von unseren Kollegen gerade auch in Griechenland, und sind mal gespannt, wie dezentral die Arbeit weitergeht.
Gut, ja, Nikolai, vielen, vielen Dank. Spannendes Thema, was jeder, der gereist ist, jemals in seinem Leben auf einer Dienstreise kennt, dass immer ein Schmerz ist, vor allem wenn er zurückkommt, diese Reisekostenabrechnung zu managen. Mal gucken, wie die Reise weitergeht bei euch. Also es ist ein spannender Ansatz. Wie gesagt, ich war ja ganz am Anfang schon dabei ganz am Anfang der Ideen, wo wir uns mal ausgetauscht haben. Insofern bin ich mal gespannt, wo ihr in 4, 5 Jahren steht.
Ja, vielleicht bei euch in Frankfurt und lösen das SAP Concur ab.
Vielleicht, ja.
Okay, super. Hat mich gefreut, Jochen.
Alles klar, danke dir.
Mach's gut.
Tschüss.